Einen schönen guten Abend an alle Hörerinnen und Hörer der Sendung Quellgrund. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Vielleicht ist einigen von Ihnen dieser Ruf bekannt. Das ist ein Ruf, mit dem das tägliche Gebet der Kirche, das sogenannte Stundengebet, eingeleitet wird. Stundengebet, das geht auf die jüdische Tradition zurück, dreimal am Tag zu beten, was dann später von der christlichen Urgemeinde übernommen wurde. Und später wurde es durch die Tradition der Klöster ausgeweitet. Der zweigeteilte Vers, O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen, ist einem Psalm entnommen, dem Psalm 70. Dort steht, in Schmach und Schande sollen alle fallen, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen sie und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen. Beschämt sollen sich alle abwenden, die lachen und höhnen und sagen, dir geschieht Recht. Aus diesen Worten hören wir die Not eines Menschen. Die Not, die hier zum Ausdruck kommt, ist eine innere, große Bedrängnis, wohl durch andere Menschen verursacht. Und der Sprecher, der Beter, ruft die Hilfe Gottes an. An dieser Stelle lassen sich sicherlich die unterschiedlichsten menschlichen Nöte setzen, seien sie selbst verschuldet oder unverschuldet. Die Bitte um Hilfe ist ein legitimes Gebet. Doch schauen wir diesen Psalm noch genauer an. Dem Ausdruck der Notsituation geht der flehentliche Ruf voraus. Gott, komm herbei, um mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Der Psalmbeter hat dieses Bewusstsein in diesem Ruf, dass Gott seinem konkreten Gebetsanliegen vorausgeht, sozusagen vorauseilt. In seinen Augen setzt sich Gott schon in Bewegung, noch bevor der Beter seine Not vor ihm ausbreitet. Damit endet dieser Psalm noch nicht, sondern es heißt weiter, alle, die dich suchen, frohlocken. Sie mögen sich freuen in dir, die dein Heil lieben, sollen immer sagen, groß ist Gott der Herr. Ich aber bin arm und gebeugt. Der Beter reiht sich in die Gemeinschaft derer ein, die sich ganz auf Gott ausrichten und dabei auch die eigene Kleinheit vor der Größe Gottes erkennen. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das Gebet. Der eine Pol, das Erkennen der eigenen Armut, des eigenen Kleinseins, der eigenen Unerlöstheit oder des eigenen Unerlöstseins und der andere Pol, dem Anerkennen der Fülle, der Größe, der Erlösung Gottes. Und in diesem Licht wollen wir heute Abend das Gleichnis des verlorenen Sohns betrachten und dazu Gedanken des Karmeliterpaters Maria Eugen Trialou hören. Er ist Gründer des Karmelitanischen Säkularinstituts Notre-Dame-des-Vies, zu dem ich selbst gehöre. Er ist 1967 verstorben und hat einen großen Schatz an geistlicher Literatur hinterlassen. Das bekannteste Werk ist »Ich will Gott schauen«, ein Ausruf der heiligen Teresa von Avila. Sein Seligsprechungsprozess geht hoffnungsvoll voran. Ja, im Folgenden werde ich gewisse Auszüge aus einem Buch, einem französischen Titel, La Joie de la Miséricorde, die Freude der Barmherzigkeit, entnehmen. Diese Auszüge sind noch nicht ins Deutsche übersetzt, enthalten einige Predigtauszüge oder eben schriftliche hinterlegte Texte. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Was hat das mit unserem Gleichnis des verlorenen Sohns zu tun? Sie kennen sicherlich den Anfang. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und mit der Bitte des Jüngeren setzt das Gleichnis an. Der Vater gibt den Wunsch des jüngeren Sohnes nach seinem Vermögensanteil statt und verteilt das Erbe. Der Vater ist mehr als großherzig. Er weiß um das Vorhaben, die Absicht seines Sohnes und räumt ihm seine Rechte als Sohn ein. Er lässt ihn gewähren, lässt ihm seine Entscheidungsfreiheit, selbst im Wissen, dass dieser sich nicht unbedingt für das Gute entscheiden wird. Und wir wissen, was der Sohn in dem Gleichnis tun wird. Er geht, so heißt es, in ein fernes Land. Fort vom Vater, fort von der Heimat. Verprasst sein Erbe, genießt das Leben, schöpft das Leben bis zum Äußersten auf. Der Vater greift nicht ein. An dieser Stelle betont Pater Maria Eugen die Freiheit des Menschen, den freien menschlichen Willen, den Gott nicht einschränkt. Gott lässt gewähren. Lesen wir weiter im Evangelium. Als der Sohn alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Soweit der Text. Der sich ganz frei glaubende Sohn wird zum Schweinehüter, der das Elend kennenlernt. Er ist verknechtet. Und so heißt es weiter im Evangelium: Da ging er in sich. Wie viele Tageslöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen? Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Was ist geschehen? Der Sohn bedauert das Vergangene, das Ungeordnete seines Lebens. Es scheint zunächst, dass der Hunger, das Überleben ihn zur Rückkehr drängt. Aber es zeigt sich was anderes, dass vielmehr seine veränderte innere Haltung das eigentlich treibende Moment ist. Eine Kehrtwendung hat sich in ihm vollzogen. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er ist an einen Punkt gekommen, wo er seine Rechte als Sohn nicht mehr einfordert. Er reiht sich in die Reihe derer ein, von denen der Psalm 70 spricht: Ich bin arm und gebeugt. Er erkennt seine eigene Schwachheit, sein eigenes Elend, seine eigene selbstverschuldete Not. Aber er erkennt auch noch weiter, dass sein Vater die Fülle hat. Er hat alles. Und hören wir nun aufmerksam auf die Fortsetzung der Erzählung. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sieht ihn schon von Weitem. Er kommt ihm sozusagen zuvor, noch bevor der Sohn ihn wahrnimmt, eilt der Vater ihm schon entgegen. Kommt ihm zu Hilfe. Wie kommt es, dass der Vater so handelt? Auf diese Frage antwortet Pater Maria Eugen. Der Vater sieht seinen Sohn. Dieser junge Mann, ja, das ist sein Sohn. Er liebt ihn, weil er sein Sohn ist. Er gehört ihm. Er hat ihn gezeugt. Ja, es ist wirklich sein Sohn. Das ist das eine. Aber was ihn noch viel mehr bewegt, ist das Elend des Sohnes. Nicht das rein Äußere, sondern die innere Haltung des Sohnes. Die Haltung, das eigene Elend anzuerkennen, die Schwachheit anzuerkennen und diese vertrauensvoll in die Hände des Vaters zu legen. Pater Maria Eugen fragt sich, hätte der Sohn sich hochmütig verhalten, was hätte denn der Vater dann getan? Vielleicht, so antwortet er selbst, hätte er wohl Mitleid gehabt, aber nicht dieses Zartgefühl zeigen können und ihm entgegeneilen können. Nun, vor dieser demutsvollen Misere, da löst sich etwas in ihm aus, eine Bewegung des Erbarmens. Und sie kommt aus der Tiefe. Wir erahnen, so sagt Pater Maria Eugen, die Gefühle, das Wort ist vielleicht zu schwach, die inneren Beweggründe Gottes seinen eigenen Kindern gegenüber. Gott liebt uns wirklich jederzeit wie seine Kinder. Das sagt sich so einfach, aber es ist eine tiefe Wahrheit. Er lässt uns Kindern die Freiheit. Und seine Zuneigung zu uns ist etwas ganz Beständiges. Und diese Zuneigung äußert sich in Gesten, so wie wir das in diesem Gleichnis gelesen haben. Er eilt entgegen. Und wenn wir im Unglück zu Gott uns wenden oder an Gott uns wenden, ja, sogar in dem Fall, wenn uns die Sünde alles genommen hat, dann trägt ihn, also Gott, eine unaussprechliche Bewegung der Liebe zu uns. Schaut auf Gott, den Vater. Das haben wir eben gesungen gehört. Geht auf ihn zu, denn er liebt euch. Das ist das, was der verlorene Sohn, wie er immer genannt wird, tut. Er schaut aus nach dem Vater. Er geht auf ihn zu und er erfährt die Liebe des Vaters ihm gegenüber. Nun ist unsere Geschichte nicht zu Ende. Da gibt es ja noch einen anderen Sohn, den Älteren. Papst Benedikt übrigens nennt dieses Gleichnis nicht nur das Gleichnis des verlorenen Sohns, sondern er sagt das Gleichnis von dem Verlorenen und dem Daheimgebliebenen. Dieser ältere Sohn kommt vielleicht in manchen Kommentaren bisweilen zu kurz. Auf ihn wollen wir jetzt unseren Blick richten. Er kehrt von der Arbeit auf dem Feld zurück und ahnt noch nicht, dass sein jüngerer Bruder zurückgekehrt ist. Lukas Evangelium heißt es, als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen seiner Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Ja, zornig. Worüber? Zorn hält ihn zurück, das Haus des Vaters zu betreten. Zornig darüber, über die Lebensführung des Bruders. Er, der ältere Bruder, der beim Vater geblieben ist und der sein Erbteil nicht in Anspruch genommen hat, beim Vater lebt, von ihm abhängig ist und Sohn geblieben ist. Er reagiert sehr menschlich, aber auch sehr selbstbezogen. Er bleibt an der Schwelle zum Hause, stehen, unfähig, den nächsten Schritt zu tun. Warum reagiert der Sohn so, fragt sich Pater Maria Eugen. Die Antwort liegt auf der Hand. Weil er nicht wie der Vater liebt. Er nicht einmal mehr seinen Bruder Bruder nennt. Das hört man an dem Vorwurf, den er seinem Vater dann später macht. Hören wir. So viele Jahre diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann. Kaum aber ist der hierher gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgemacht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Ja, es ist richtig, er nennt seinen Bruder nicht einmal Bruder, sondern dein Sohn. Ein Vorwurf voller Neid. Pater Maria Eugen vergleicht die Haltung dieses älteren Sohnes mit dem der Pharisäer. Genauer gesagt mit der Haltung derjenigen, die das Gesetz erfüllen und sich dabei aber auch sagen, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Mit denen, die sich auf das alte Gesetz berufen und das neue Gesetz, das Jesus Christus gebracht hat, nicht begreifen wollen. Und hier fragt sich Pater Maria Eugen auch selbst, aber er stellt auch die Frage an uns. Wie steht es denn bei uns? Nehmen nicht auch wir bisweilen die Haltung des älteren Sohnes ein? Wie weit gelingt es uns denn, an diese Barmherzigkeit zu glauben und barmherzig zu handeln? Als geistlicher Mensch weiß Pater Maria Eugen um die menschliche Unzulänglichkeit. Und es geht ihm nicht darauf, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er will aufzeigen, wie es uns gelingen kann, die barmherzige Liebe Gottes, die wahre Gabe Gottes, auf uns zu ziehen. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Die eigene Armut als Mittel zum Weg zu Gott anzusehen, das ist das Mittel, um alles von Gott zu empfangen und ihm damit eine Freude zu bereiten. Aber was ist nun mit dieser Armut gemeint? Es kann doch nicht nur diese Armut sein, von dem im Gleichnis die Rede ist, dass man ins Elend gelangt, ins äußere Elend. Die Armut, von der hier gesprochen wird, die geht viel weiter. Es ist ein innerer Zustand. Der Arme ist derjenige, der sich auf keine menschliche Qualität oder menschliche Veranlagung stützt und so die Gaben Gottes empfangen kann. Der wirklich Arme weiß, dass ihm alles geschenkt worden ist, schon zu Beginn seiner Existenz. Arm zu sein, auch wenn man viel oder wenig besitzt, heißt sich von all dem loszulösen, was man meint zu haben, für sich zu haben, oder was man meint, von sich aus sich selbst heraus zu machen. Sich seiner Grenzen bewusst werden, seine Endlichkeit entdecken im gewöhnlichen Leben. Sei es durch Niederlagen, Prüfungen oder anderes hindurch. In diesen Momenten kann man Gott seine Armut darbringen, damit er sich beeilt, sie zu füllen mit seiner Stärke, mit seinen Gaben. Diese innere Armut ist genau das Gegenteil des In-sich-Verschließens. Das, was wir bei dem älteren Sohn beobachten, er weigert sich, hineinzugehen, den nächsten Schritt zu tun, aus sich herauszugehen. Er bleibt verschlossen in sich. Es ist genau das Gegenteil von einem sich selbst ausgeliefert sein. Wir sind alle auf irgendeine Weise arm, denn keiner ist weder Prinzip noch Ziel seines Daseins oder seines Tuns. Aber wir wissen alle, es braucht Zeit, um sich dessen bewusst zu werden. Wir alle sind ein Teil eines göttlichen Plans, also unsere Existenz ist ein Teil eines göttlichen Plans, der immer auch seine Dunkelheiten und seine Geheimnisse bewahrt. So sagt es Pater Maria Eugen und er nennt die Armut, von der er hier spricht, mit einem anderen Namen. Er sagt, es ist die Demut. Erinnern wir uns an den Vers des Psalmisten. Alle, die dich suchen, frohlocken. Sie mögen sich freuen in dir. Die dein Heil lieben, sollen immer sagen, groß ist Gott, der Herr. Ich aber bin arm und gebeugt. Eile, o Gott, mir zu Hilfe. Meine Hilfe und mein Retter bist nur du. Herr, säume doch nicht. Wir wissen aus dem Evangelium, dass Jesus Wunder getan hat, um jede Art der menschlichen Not zu lindern. Aber das, was er immer verlangt, ist der Glaube. Im Evangelium werden der Glaube des Armen, der Glaube des Beherzten, der Glaube des Kindes, das Vertrauen der Kinder von Jesus gelobt. Da ist zum einen der Hauptmann von Kapharnaum, ein Römer, ein Heide wohl. Und Jesus freut sich am Glauben dieses Mannes. Der Hauptmann hatte einen Diener, der krank war und bittet Jesus, ihm zu helfen. Und antwortet zu Jesus, sprich nur ein Wort, dann muss mein Diener gesund werden. Diese Worte lösen bei Jesus Erstaunen aus. Und Jesus beeilt sich sozusagen, diesen Diener zu heilen. gibt noch eine weitere Begegnung Jesu mit einer heidnischen Frau. Da ist es die Tochter, die von einem unreinen Geist besessen ist, und es geschieht Ähnliches. Jesus heilt die Tochter, aber zuvor lässt er die Frau spüren, dass sie im Grunde auf nichts Anspruch habe. Denn er sagt zu ihr, fast vorwurfsvoll, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Und sie erwiderte, ja Herr, du hast recht. Aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Das sind zwei Begegnungen, wo ganz deutlich wird, wie Jesus auf das vertrauensvolle Glauben, das keinen Anspruch hat auf irgendetwas, antwortet und Heil schenkt. Pater Maria Eugen blickt noch weiter in der Auslegung und sagt, ja, es ist nicht nur Jesus, der sich freut am Glauben, es ist die Dreifaltigkeit, die sich über die Armut der Menschen, die sich ihm vertrauensvoll hingeben, ohne auf ihr vermeintliches Recht zu pochen. Und an dieser Stelle lässt sich ein Bogen zur Spiritualität der heiligen Therese von Lisieux schlagen, die Pater Maria Eugen in seinen Schriften und Predigten immer wieder anführt, um das wunderbare kindliche Vertrauen der Heiligen herauszustellen. Er schreibt, die Apostel schreiten sich und diskutieren darüber, wer der Erste sei. Sie denken nicht mehr daran, dass sie umsonst erwählt worden sind. Nun, sie scheinen sich auf der Ebene der Gleichheit zu stellen. Und der Herr erteilt ihnen eine Lehre. Er holt ein Kind und stellt es in ihre Mitte und spricht, wenn ihr nicht wie ein kleines Kind werdet, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich gelangen. Wollt ihr wissen, wer der Größte ist? Der, der dem Kind am meisten gleicht. Was macht denn das Kind aus? Weder seine Nettheit noch sein Alter sind es, die Gott anziehen. Nein, nur die vertrauensvolle Armut. Derjenige, der am meisten erhält, ist derjenige, der am meisten vertraut. Hier finden wir die Lehre der heiligen Therese. Was Gott, so sagt sie selbst ja, an mir gefällt, das sind die Anlagen des Kindes. Und Pater Marie Eugen ergänzt, es ist nicht ihr Lächeln, nicht ihre Nettheit und schon gar nicht ihre Geziertheit, was Gott Freude bereitet, sondern nur ihre vertrauensvolle Armut. Und so kann sie vor Gott mit leeren Händen stehen wie ein Kind und sagen, würde ich auch 80 werden, bliebe ich wie ein Kind, bekennt die heilige Therese.
Des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur, cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour, comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour.
Das eben gehörte Lied ist eine Vertonung des Gedichts, das die heilige Therese selber verfasst hat. Ma joie im Französischen übersetzt meine Freude, und am Schluss haben Sie es vielleicht irgendwie noch verstanden, meine Freude ist, dich zu lieben. An einer Stelle heißt es, meine Freude ist es, klein zu bleiben. Das mag in den Ohren eines erwachsenen, selbstbewussten, modernen Menschen, der vielleicht in der Gesellschaft auch noch seinen Platz behaupten muss, etwas seltsam klingen. Diese Kleinheit darf nicht missverstanden werden und nicht mit sich kleinmachen verwechselt werden. Denn dieses Selbst sich kleinmachen ist genau das Gegenteil von der wahren Demut. Denn wenn ich mich selber klein mache, werte ich mich selbst ab im Vergleich zu anderen oder mit anderen und finde somit die Bestätigung, dass ich im Grunde nichts wert bin und nichts kann. Nein, also von dieser Kleinheit, von der die heilige Therese spricht, die hat wirklich nichts mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Im Gegenteil, dieses Kleinsein hat etwas mit menschlicher Größe zu tun, wenn man sie im Lichte Gottes betrachtet. Das wahre Kleinsein, das Kindsein, besteht darin, eben dankbar aus den Händen Gottes das anzunehmen, was er uns schenkt. Die Gaben Gottes als Geschenk anzunehmen. Unser Leben, unsere Existenz, alles das, was uns ausmacht, anzunehmen. Und in dieser Haltung kann ich klein bleiben vor Gott. Von ihm alles erwarten, ihm ganz vertrauen. So wie es dem Sohn, dem verlorenen Sohn gelungen ist, am Ende zu sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Genau diese Bewegung löst beim Vater die Liebe aus, die Barmherzigkeit aus. Es ist zwar ein schmerzvoller Vorgang, die eigene Armut zu erkennen, aber es ist auch eine wunderbare Erfahrung, die man machen darf, was es auch heißt, vom Vater geliebt zu werden. Der daheimgebliebene Sohn scheint noch nicht so weit zu sein. Er kann noch nicht an diese barmherzige Liebe Gottes zunächst mal für seinen reuevollen Bruder glauben und sich an dessen Wandel zu freuen. Und er kann auch noch nicht für sich selbst diese umsonst geschenkte Liebe Gottes annehmen und sich darüber freuen. Und somit kann er auch die Worte des Vaters nicht wirklich begreifen. Die Worte, die der Vater am Ende zu ihm sagt: Mein Kind, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ja, vielleicht ist das, was diesem Sohn, dem älteren Sohn, noch fehlt, aus ganzem Herzen zu rufen: O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Komm meiner eigenen Armut, meiner eigenen Schwachheit zuvor. Beeile dich, nimm mich so, wie ich bin, ohne dass ich ein Recht auf irgendwas hätte. Papst Franziskus schreibt in der Verkündigungsbulle zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit über diesen Vers, den ich mir hier für diesen Abend ausgewählt habe: Gott kommt uns zu Hilfe, wenn wir ihn darum bitten. Und es ist schön, so sagt der Papst, dass das tägliche Gebet der Kirche mit diesen Worten beginnt: O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Die Hilfe, die wir erbitten, ist bereits der erste Schritt der Barmherzigkeit Gottes mit uns. Er kommt, um uns aus unserer Schwachheit zu retten. Und seine Hilfe besteht darin, dass er uns bewegt, seine Gegenwart und Nähe anzunehmen, bei ihm zu sein, alles mit ihm zu teilen, füge ich noch an. Und der Papst schreibt weiter, angerührt von dieser Barmherzigkeit können wir Tag für Tag barmherzig mit anderen sein. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das, was ich Ihnen oder nicht nur Ihnen, sondern auch mir, uns allen wünsche, ist, dass wir, selbst wenn wir nicht immer Zeit haben zum Psalmengebet, aber vielleicht diesen einen Anfangsruf uns immer wieder mal am Tag in Erinnerung rufen und Gott um diese Hilfe bitten, die wir nötig haben, und uns dessen bewusst zu sein, dass er uns mit diesem Ruf ja schon entgegeneilt.